Metalldetektor. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der IG Metall Baden-Württemberg. Mein Name ist nicht Roman Zitzelsberger, ich bin nicht der Bezirksleiter hier in Baden-Württemberg, aber ich freue mich trotzdem, dass ihr uns wieder zuhört bei einer weiteren Folge von unserem Podcast Metalldetektor. Mein Name ist Sammy Mokdas und ich darf euch heute durch diesen Podcast führen. In diesem, ihr kennt es, besprechen wir verschiedene Themen, die euch als Metallerinnen und Metaller, aber auch abseits davon bewegen, interessieren oder umtreiben. Und wie immer, unser Angebot an euch: Sollte euch ein Thema unter den Nägeln brennen, schreibt uns gerne und wir nehmen das mit in unsere Planung auf. Heute reden wir aber über ein Thema, das uns in den nächsten Monaten fast allumfänglich beschäftigen wird. Die Rede ist natürlich von der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Und mit wem könnte ich darüber besser reden als mit unserem eigentlichen Host Roman Zitzelsberger? Hallo Roman.
Hallo Sammy.
Roman, die Tarifrunde der Metall- und Elektrobranche steht kurz bevor. Nächste Woche startet die erste Verhandlung mit Südwestmetall. Aber die wichtigste Frage zuerst: Wie war dein Urlaub? Kommst du gestärkt und erholt zurück for the days to come? Und was war eigentlich mit den Sommertarifbriefen los, die wir so groß angekündigt haben?
Ja, also zunächst mal, der Urlaub war grundsätzlich sehr schön. Griechische Sonne, Meer, gutes Essen. Das war alles sehr fein, aber leider ist mir arbeitstechnisch einiges vor die Füße gekippt, dass ich auch im Urlaub machen musste. Und ich habe dann entschieden letztendlich, dass der Urlaub nicht noch mehr drunter leidet, sondern die Sommertarifbriefe. Und deshalb hat es leider nur das eine Exemplar gegeben. Ich hätte das machen sollen wie vor 2 Jahren, als ich die Sommerbriefe gemacht habe. Da habe ich eigentlich immer eine freie Zeit genutzt, um so einen Brief zu schreiben und ihn dann erst fertig zu machen, wenn es dann tatsächlich erschienen wird. Es war ein bisschen schade, weil das hat mir eigentlich vor 2 Jahren ziemlich Spaß gemacht, so ein bisschen neben der totalen Ernsthaftigkeit des Jobs auch ein Ding ein bisschen leichter darzustellen. Ich gelobe Besserung, nächstes Jahr klappt es wieder, wir können die Themen ja heute ein bisschen bearbeiten.
Genau, dafür haben wir ja hier auch Zeit und der erste las sich ja auch sehr gut und hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Ich glaube, einige haben sich dann wahrscheinlich auch die Frage gestellt, wo ist der Rest, wo ist der Rest, jetzt bekommt ihr den Rest, jetzt kriegt ihr den Stoff quasi von uns geliefert. Die Forderung der IG Metall lautet 8% tabellenwirksame Entgelterhöhung. Mit Forderungen ist es bekanntermaßen so eine Sache, einigen ist sie zu hoch, andere hätten lieber eine geringere Forderung gesehen. Vielleicht mal zum Einstieg und auch für Zuhörer, die sich vielleicht nicht so geschmeidig auf dem tarifpolitischen Parkett bewegen. Wie entsteht eigentlich eine solche Forderung und wie muss man sich so einen Prozess konkret vorstellen?
Naja, zunächst mal entsteht so eine Forderung vor allen Dingen dadurch, dass man nicht nur kurzfristig, sondern in langen Bahnen entscheidet und überlegt, was ist denn tatsächlich wichtig. Und da geht es dann natürlich nicht nur um die Frage mehr Geld. Da weiß man vorher, okay, der Tarifvertrag läuft so und so lange, dann kann man ihn kündigen und dann geht es wieder darum, einen neuen zu verhandeln und eine Forderung aufzustellen. Aber es gibt natürlich viele qualitative Themen, denken wir um die Frage Arbeitszeit, Qualifizierung und vieles andere mehr, wo es dann natürlich schon auch darum geht, so in langen Bahnen zu überlegen, was sind denn jetzt die Anforderungen? Also als wir 2018 das Wahlrecht durchgesetzt haben, den T-Zug entweder in Geld oder für Teile der Belegschaften in freier Zeit und dann sogar das Mehrwert ist, wie Geld zu nehmen, hatten wir vorher eine lange, lange Debatte über diese Frage des Verhältnisses, wie flexibel müssen Beschäftigte sein und wie viel Freiraum haben sie bei der Gestaltung ihrer Arbeitszeit. Und sowas entsteht quasi über fast einen Zeitraum von einem Jahrzehnt. Bei einer Entgeltrunde ist es ein bisschen anders. Da guckt man sich schlicht und ergreifend die wirtschaftlichen Rahmendaten an, guckt an, was war in der Vergangenheit, also Blick in den Rückspiegel, aber eben auch Blick nach vorne. Was kommt auf uns zu? Wie ist die wirtschaftliche Lage? Wie stabil sind die Unternehmen? Was sind sozusagen auch die emotionalen Forderungsinteressen der Beschäftigten und. Und gerade in so einer Phase, wie wir jetzt sind, mit viel Unsicherheit, mit viel sozusagen Ausdifferenziertheit. Wir haben nach wie vor Betriebe, die machen gigantische Gewinne. Es gibt welche, die hängen schon auch in den Zahlen drin. Da muss man natürlich sehr genau abwägen, was ist die richtige Forderung. Und deshalb haben wir, glaube ich, schon eine Formel, die bezogen auf Entgelt seit weit über 20 Jahren gilt, nämlich dass wir auf der einen Seite als Grundlage die Zielinflationsrate der EZB und die sogenannte gesamtwirtschaftliche Produktivität, also in einem langfristigen Trend nehmen und dann noch überlegen, welchen Umverteilungsfaktor packen wir da drauf und daraus entsteht eine Forderung. Die Zielinflationsrate der EZB von 2% ist jetzt natürlich weit weg von den Inflationsraten, die wir da monatlich hören, von 7,3, 7,5, 7,9, im Jahresmittel möglicherweise sogar über 6%. Also das heißt, wir bekommen da schon eine Differenz zwischen unserer eigentlichen Formel und zwischen herrschenden Realitäten. Und da geht es jetzt ganz genau drum, auf der einen Seite auch glaubwürdig und konsistent zu bleiben. Die Forderung haben wir auch so aufgestellt, als die Inflationsrate signifikant unter 2% war, eben auch jetzt sozusagen nach innen wie nach außen glaubwürdig zu sein. Und deshalb ist es schon auch ein Aushandlungsprozess, auch ein Prozess, wo wir sagen müssen, was ist denn realistisch durchsetzbar, wo kann man denn dann landen? Und da spielen unglaublich viele Faktoren eine Rolle. Entscheidend ist aber am Ende, dass die Frage eines Tarifergebnisses viel weniger von der eigentlichen Forderungshöhe, die gibt die Orientierung, wo wollen wir hin, als vielmehr von der Frage der Durchsetzungskraft, von der Frage der überzeugenden Argumente, von der Frage, gelingt es uns tatsächlich, Menschen hinter unsere Forderung zu bringen, zu versammeln. Und das ist sozusagen der viel, viel entscheidendere Faktor. Und deshalb, die Forderung ist ein wichtiger Teil der Tarifrunde, keine Frage, aber viel, viel wichtiger ist dann, was man letztendlich im Verhandlungstisch in den Betrieben auf der Straße dazu hinkriegt.
Man merkt schon, recht komplex. Forderung, sie steht jetzt aber, die Tarifkommission hat darüber auch befunden. Aber so eine Tarifrunde, du hast es angedeutet, besteht mehr als auch so ein reinen Forderungskatalog, der dem Verhandlungspartner quasi übergeben wird. Im Hintergrund läuft ja eine richtige Maschinerie quasi auch bei uns im Bezirk ab. Müssen Pläne gemacht werden, Aktionen vorbereitet werden und immer wieder die Absprache auch mit den Betriebsräten und den Tarifaktiven gesucht werden. Wie bereitet man das als Organisation vor und wie bereitest du dich eigentlich als derjenige, der am Ende die Verhandlung noch führen wird, ganz persönlich auch auf so eine Tarifrunde vor und ab wann? Du hast gesagt, quasi die Forderungen entstehen quasi schon aus Jahrzehnten. Ich hoffe nicht, dass du in Jahrzehnten schon Tarifrunden vorplanst, aber so einen gewissen Vorlauf wirst du wahrscheinlich auch schon deine eigenen Planung haben. Vielleicht willst du uns mal ein bisschen erleuchten und vielleicht auch mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen in das Leben eines Verhandlungsführers bei einer Tarifrunde kurz schenken.
Ja, sehr gerne. Also vielleicht zunächst mal mit den Jahrzehnten, so falsch ist es gar nicht. Wenn ich mir das überlege, Ende der 70er Jahre hatte Franz Steinkühler als einer meiner Vorgänger hier als Bezirksleiter bei einer Konferenz gesagt, Leute, wir müssen jetzt endlich dazu kommen, dass es einheitliche Bedingungen gibt, wie sozusagen die Arbeitswertigkeit, also was ist sozusagen welche Arbeitswert für Arbeiter und Angestellte gleichermaßen ermittelt wird. Also dass es eine gleiche Grundlage dafür gibt und dass auch Gleiches vergleichbar ist. Das war Ende der 70er Jahre. Daraus ist dann über einen langen Prozess entstanden, dass wir 2002, 2003 den sogenannten gemeinsamen Entgeltrahmentarifvertrag abgeschlossen haben. Also das heißt, da lagen sozusagen tatsächlich Jahrzehnte dazwischen, zwischen der Grundidee und zwischen der Umsetzung. Jetzt sehe ich heute zwei, drei Themen mit Blick nach vorne, die wir in den 20er Jahren Richtung 30er Jahre tatsächlich bearbeiten müssen. Das ist einmal die Reform dieses Entgeltrahmentarifvertrags, aber es ist vor allen Dingen eben auch das weitere Verhältnis von Arbeitszeit gerade in den Bereichen, wo Arbeitsort, Arbeitszeit und so weiter entkoppelbar sind, aber eben auch in der restriktiven Arbeit. Und deshalb ist da ein Jahrzehnt tatsächlich keine Zeit. Aber natürlich geht es im Endeffekt auch immer darum, was ist akut und aktuell notwendig? Sind wir in einer Hochkonjunkturphase, rutschen wir in eine Krise rein? Also das heißt, auch solche kurzfristige Dinge tun einem. Wie bereitet man sich das selber vor? Also zunächst mal ist das Allerwichtigste, ich bin da kein Einzelkämpfer, sondern da gibt es ein starkes Team. Das Team hier in der Bezirksleitung, meine Tarifkolleginnen und Kollegen, da gilt es natürlich auch die Verhandlungskommission, da gelten die Geschäftsführerinnen, die Geschäftsführer, die komplette Tarifkommission, weil nur dann, wenn man Gedanken, wenn man Ideen auch permanent reflektieren und austauschen kann, kommen am Endeffekt auch zum richtigen Ergebnis. Dass ich mir da persönlich natürlich auch Dinge in meinem Kopf ausmal, überlege, drüber nachdenke, wie könnte es sein, was wäre jetzt richtig, was wäre zu tun, da ringt man schon auch mit sich selber und ich versuche, das habe ich auch im ersten Sommertarifbrief, glaube ich, beschrieben, die Dinge immer vom Ende her zu denken. Wann ist es denn gut, wenn etwas am Ende steht? Und gut ist es immer dann, wenn drei Dinge zusammentreffen. Wenn sozusagen das Ergebnis in der Substanz auch tatsächlich stimmt. Also zum Beispiel die Höhe von einem Tarifvolumen oder auch ein Ergebnis qualitativer Natur, etwa die Frage, so ein Spielraum bei Arbeitszeit oder Ähnlichem. Das Zweite, was wichtig ist, das ist, dass es nicht nur formal, sondern auch von der Frage, wie ist es denn strukturiert, wie ist sozusagen die Sichtbarkeit zu einem Ergebnis. So eine nackte Zahl allein, das ist das eine, aber es geht auch darum, dass sozusagen jeder den Eindruck hat, boah, das, da hat man echt was sich überlegt, das ist echt nicht nur von der Substanz gut, sondern das macht auch echt was her, das spricht für die IG Metall. Ich bleibe da auch nochmal bei dieser Frage, Beschäftigte haben ein Wahlrecht, Zeit oder Geld. Das macht jenseits von der Substanz extrem viel her, weil es natürlich auch ein Zeitgeist, weil es natürlich auch Erwartungshaltung jenseits von materiellem Ergebnis betrifft. Und das Dritte, was ein Ergebnis gut macht, ist, hat jeder den Eindruck, es war jetzt der richtige Zeitpunkt, das Ergebnis zu finden. Wir haben alles in die Waagschale geworfen, wir haben alle Argumente gewälzt, wir haben mit viel Aktionen in den Betrieben, auf der Straße und so weiter und so fort das Ergebnis gemeinschaftlich hingekriegt. Und wenn die drei Dinge zusammenkommen, dann hat man einen guten Tarifabschluss. Und wenn ich mich auf eine Tarifrunde vorbereite, dann überlege ich mir immer ganz genau, wie kann es zu diesem Punkt kommen, diskutiere das auch mit ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen und dann wird Schritt für Schritt darauf hingearbeitet. Wir haben zwar eine grobe Planung, also beispielsweise die Frage, wissen wir, wann ist die Friedenspflicht zu Ende, wie man dann in eine Warnstreikphase kommt, wie lange kann man sowas machen, wann müsste denn, wenn es weiter eskaliert, auch tatsächlich gehen, wie sammelt man die Argumente in der Verhandlungsphase, wie bindet man möglichst viele Leute ein. Dafür haben wir natürlich sowas wie ein Masterplan, aber tatsächlich ist es ganz, ganz wichtig, extrem flexibel zu sein. Das heißt, immer kurzfristig auch auf Veränderungen reagieren zu können. Und das ist natürlich bei so einer großen Einheit wie der IG Metall oder IG Metall Bezirk Baden-Württemberg schon einigermaßen anspruchsvoll. Und da bin ich extrem froh, auch mit den Kolleginnen und Kollegen hier in der Bezirksleitung, mit den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, mit den ganz, ganz vielen Aktiven, auch da sozusagen eine verlässliche Größe zu haben, um das auch sauber durchzumanövrieren. Und ganz persönlich, sage ich ganz ehrlich, das macht auch sozusagen viel Mut und auch den Kopf frei, wenn man weiß, der ganze Apparat funktioniert.
Du hast gerade gesagt, man muss flexibel bleiben und so weiter. Und die Umstände in dieser Tarifrunde sind ja mehr als ungewöhnlich und herausfordernd. Also wir stehen wohl eventuell erneut vor einem heißen Corona-Herbst, mit all dem, was das nach sich zieht. China macht gerne mal wieder einzelne Millionenstädte samt Häfen einfach mal dicht, was natürlich auch zu Lieferkettenproblemen und so weiter in der Wertschöpfung führt. Der Krieg gegen die Ukraine, neben all dem Leid der Menschen vor Ort, ist jetzt auch hier spürbar. Explodierende Gaspreise, Energiepreise, Lebensmittelpreise, Inflation steigt rasend an. Kannst du dich, Roman, an eine Tarifrunde erinnern, in der so viele Faktoren eine Rolle gespielt haben, externe Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben und die Planbarkeit der Tarifbewegung einschränken?
Also offen gestanden, nein. Also ich bin jetzt seit fast 40 Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei Tarifrunden dabei. Wir hatten schon immer schwierige Phase, komplexe Situationen, Anfang der 90er Jahre, große Krise nach der Wiedervereinigung, Dotcom-Krise 2000, folgende. Wir hatten 2008, 2009 die große Finanzmarktkrise, ausgelöst dann letztendlich auch durch die Subprime-Kredite und die Lehman-Bank-Zusammenbruch. Das waren aber immer Krisen mit ein oder zwei Maßnahmen. Also dass gleichzeitig so viele unterschiedliche negative Einflussfaktoren uns das Leben schwer machen, sage ich jetzt mal, das ist vollkommen ungewöhnlich. Und das ist halt das Verrückte, selbst wenn eine oder zwei dieser Faktoren verschwinden würden, wäre der Rest ja immer noch da. Und jetzt als Tarifpolitiker guckt man natürlich auf die Tarifauswirkungen als Mensch, als politischer Mensch, machen einem ja aber die Dinge, die dahinter liegen, viel mehr Sorgen. Also du hast es eben schon angesprochen, gegenüber dem Leid, das die Menschen in der Ukraine durch diesen fürchterlichen Angriffskrieg von Russland, von Putin erleben, dagegen ist ja im Vergleich das, was in so einer Tarifrunde passiert, eine Nebensache, eine vollkommene Nebensache. Und da ist man ja versucht zu sagen, naja, komm, das ist viel, viel wichtiger. Aber letztendlich müssen wir unsere Aufgaben ja erfüllen. Und das heißt ja nicht, dass man für diese Dinge dann kein Auge hat, ganz im Gegenteil. Oder auf der anderen Seite die vorhandenen Abhängigkeiten, die geopolitischen, jetzt egal, ob das Energie von Russland ist, ob es die hohe wirtschaftliche Abhängigkeit von China und vielem anderen ist. Das liegt ja immer sozusagen auch nochmal auf einem anderen Spielfeld, wo man sich auch drum kümmern muss, wo man eine Meinung drauf hat. Aber in der Aufgabe, wir müssen eine gute Tarifbewegung hinkriegen, weil unsere Mitglieder das auch zu Recht erwarten. Das sozusagen macht die Lage da dann runter reduziert, so komplex, weil man von heute auf morgen möglicherweise plötzlich in eine ganz, ganz andere Situation kommt. Also Stichwort, würde tatsächlich ein Gasnotstand bundesweit oder regional eintreten und tatsächlich Gas für Industriebetriebe abgestellt werden, wäre die Situation natürlich von heute auf morgen eine ganz, ganz andere. Und deshalb ist es auch so extrem wichtig, auf Sicht zu fahren. Kleine Anmerkung. Nach dem, was wir jetzt über Gasspeicher und Gaslieferungen und Gasnotstände wissen, bin ich jetzt zwar nicht entspannt, aber ich sage mal etwas entspannter, als ich es noch vor einigen Wochen war.
Das große Schreckensszenario wird ja vielleicht, hoffen wir es alle mal erstmal ausbleiben, dass Betriebe vielleicht auch komplett zumachen müssen und dann, wen soll man da noch bestreiken in der Tarifrunde? Stichwort Streik, der Wichtigkeit der einzelnen Person, des einzigen Mitglieds der IG Metall. Wie besonders und wie wichtig ist auch in der heutigen Zeit, wo doch viel über Social Media und andere Kanäle verbreitet wird, noch das Instrument des Streiks Tatsache in einer Verhandlung?
Also das ist heute so banal wie vor 10, vor 50 oder vor 100 Jahren. Im Endeffekt ist der Streik immer die allerletzte Möglichkeit, durch Verweigerung der Arbeit dafür zu sorgen, dass nicht mehr entwickelt, verkauft, produziert werden kann, um dadurch auf den Arbeitgeber den notwendigen Druck auszuüben. Und wir leben nun mal genau bei allen sozialpartnerschaftlichen Dingen letztendlich immer noch in einem Interessenskonflikt zwischen Arbeit und Kapital. Und da werden im Zweifel bei allen guten Argumenten eben auch Dinge so zu lösen sein. Und das ist weder Sozialromantik, noch ist es sozusagen Maschinenstürmerei, sondern das ist nun mal das Wesen einer funktionierenden Demokratie mit Gewerkschaften, die letztendlich eben auch genau diese Dinge brauchen, dieses Streikrecht brauchen und die Streikmöglichkeit brauchen, um Aufforderungen durchzusetzen. Und genau vor dem Hintergrund, und ich sage das auch aus der ganz persönlichen Erfahrung, in einer Verhandlung, oder sagen wir so, die Verhandlungsatmosphäre verändert sich ab dem Zeitpunkt, wenn mal die ersten paar 10.000 Kolleginnen und Kollegen die Arbeit niedergelegt haben. Ich mache die Erfahrung in jeder Tarifrunde. Das ist plötzlich anders, wenn wir sozusagen den Arbeitgebern gezeigt haben, guck mal, es geht. Wenn die Kolleginnen und Kollegen hinter unserer Forderung stehen, sichtbar sind. Und da nützt auch kein Naseblattdrücken an der Scheibe oder sonst irgendwas, sondern es muss auch sichtbar sein, es muss auf der Straße sein. Das ist kein Widerspruch dazu, dass man mit neuen Formate wie einem digitalen Warnstreik sozusagen auch sozusagen unterschiedliche Formen auch geht. Aber letztendlich kommt es darauf an, dass eine Produktionsruht, dass eine Entwicklung ruht, dass eine Verwaltung ruht und dass die Beschäftigten sich kollektiv zeigen und sagen, Leute, so geht's nicht, wir erwarten das. Und deshalb ist das 2022 genauso aktuell, wie es, wie gesagt, vor 100 Jahren waren. Wir werden das auch weiter als Instrument immer mit der notwendigen Zurückhaltung einsetzen, immer nur dann, wenn es tatsächlich gebraucht wird. Aber wie Willy Bleicher und viele andere schon gesagt haben, das ist tatsächlich das allerletzte Mittel. Danach kommt nichts mehr. Wir haben keinen Superstreik oder Hyperstreik oder keine was weiß ich was, ja, sondern die Niederlegung der Arbeitskraft, die Verweigerung der Arbeitskraft ist das letzte Mittel und deshalb muss man auch sehr sorgsam und sorgfältig mit umgehen.
Heißt also im Endeffekt trotzdem, das wichtigste Element in so einer Tarifbewegung ist und bleibt das einzelne Mitglied und der einzelne Beschäftigte. Denn ohne seine Arbeitsniederlegung, die Verweigerung quasi seiner Arbeitskraft, führt es nicht zu so einem Druck auf die Arbeitgeber quasi, dass sie uns entgegenkommen. Ist das korrekt am Ende?
Im Zweifelsfall ist es genauso. Und ich glaube, da kann man sich immer dahinter verbergen. Ja, ich krieg's ja eh und am Schluss kriegen sie alle und so weiter und so fort. Naja, das ist ziemlich banal, wenn einer so denkt, ja, blöd. Wenn drei so denken, noch blöder. Wenn fünf so denken, ganz blöd. Wenn alle so denken, ist das System kaputt. Und deshalb kommt es eben auf jeden Einzelnen an. Und deshalb kann man einfach nur sagen, das Prinzip der Solidarität, das Prinzip des gemeinschaftlichen Zusammenstehens und gemeinschaftlich etwas zu erreichen, macht es notwendig, dass jeder Einzelne mitmacht und dass jeder Einzelne dabei ist. Und es macht eben einen Unterschied, ob man dabei ist oder nicht. Und wenn es jeder für sich in Anspruch nimmt, dabei sein zu wollen, dann wird es umso besser.
Mal zurück zu einer Verhandlung. Wie muss man sich, und das vielleicht für die Laien, die bei uns zuhören, so eine Verhandlung vorstellen? Sind das Hinterzimmergespräche in dunklen Kämmerlein, wo dann quasi der Südwestmetallchef auf den IG Metallchef Baden-Württemberg trifft, man sich nicht grün isst, man sich Sachen um die Ohren haut? Wie ist so die Atmosphäre, gerade wenn man vielleicht auch in der, du hast es gerade schon angedeutet, dass die Atmosphäre sich ein bisschen ab Streik 1 quasi ein bisschen verändert, aber wie ist quasi nächste Woche zum Beispiel der erste Verhandlungstag, wie gehst du da rein, wie schätzt du dort die Atmosphäre ein? Südwestmetall hat ja schon einiges auch schon verlautbaret jetzt im Vorfeld der ersten Tarifverhandlung. Mit was für einem Gefühl gehst du in diese erste Verhandlung?
Ja, ich gehe mit dem Gefühl in die erste Verhandlung, dass ich nochmal die Argumente, die wir bisher zu unserer Forderung genutzt haben, auch nochmal entsprechend so aufbereite, dass sie auch dem Arbeitgeber begreiflich gemacht werden können. Ich weiß heute schon, dass sie an unserer ökonomischen Vernunft appellieren oder an unserem unseren ökonomischen Sachverstand bezweifeln oder was auch immer. Das heißt, das wird nächste Woche tatsächlich so sein. Da werden sich in einem großen Raum etwa 20 Leute, 10 gegenüber sitzen. Üblicherweise, da wechselt ja immer die Verhandlungsführung. Ich glaube sogar, dass ich diesmal dran bin. Wechselt von Sitzung zu Sitzung und wir werden dann eröffnen und werden erläutern, warum wir diese Forderung erstellt haben und das wird so 20 Minuten, vielleicht 25 Minuten mit ein paar Folien geben, mit ein paar Folien vorgestellt werden. Üblicherweise gibt es dann Nachfrage und Diskussion, vielleicht kommt von der Arbeitgeberseite da auch schon gleich direkt ein Gegenvortrag, das kann auch passieren und dann geht es tatsächlich in eine Diskussion und dann streitet man sozusagen über die Punkte und sagt, Leute, wir erwarten das und das und das und das geht nicht. Also das ist im Prinzip so ein erster Schlagabtausch. Das ist üblicherweise von der Atmosphäre her nicht bösartig oder unfreundlich. Da wird's mal vom Argument ein bisschen ruppiger, aber das ist schon auch, da darf man sich nicht vorstellen, dass da zwei bis zur Zähne bewaffnete sozusagen Legionen sich gegenüber sitzen, sondern das hat auch schon alles einen Stil und auch eine Klasse. Und ich denke, das ist auch der Aufgabe gerechtfertigt. Und es wird dann im Lauf der Zeit, im Lauf der zweiten, der dritten Verhandlung sozusagen, wenn dann auch mal ein Lösungsvorschlag auf den Tisch kommt von der Gegenseite oder wenn man sagt, Leute, ihr müsst jetzt mal endlich zur Butter bei der Fische bringen, dann wird es durchaus auch noch mal ein bisschen intensiver von der Debatte, da werden Argumente dann durchaus auch etwas schärfer, da wird dann auch der Ton schärfer. Das ist dann aber immer noch die Phase, wo man sozusagen, ich nenne es mal so, das Terrain auslodet. Ja, also mal versucht hinzukriegen, was passiert. Selbstverständlich werden zwischen Verhandlungsrunden auch immer mal telefoniert und sagen, Leute, kommt ihr jetzt da mal mit einem Angebot um die Ecke oder was passiert jetzt da? Also das ist dann nicht, dass zwischendurch Funkstille herrscht. Aber wenn wir dann tatsächlich mal irgendwann in den Prozess Richtung Lösung kommt, dann muss man die Verhandlungsgruppen verkleinern. Da ist es dann tatsächlich auch so, dass die eigentliche Verhandlungszeit, wo man tatsächlich mit dem Gegenüber am Tisch sitzt, eher kürzer wird. Ja, da sitzt man mal eine halbe, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde zusammen und dann diskutiert man dort mal, wie könnte es denn gehen? Und dann ziehen sich beide Seiten zurück und dann kommt so eine interne Beratung. Ah, die habe jetzt das und das gesagt. Ja, kann man überhaupt so denken oder ist das vollkommen absurd? Manchmal weiß man es direkt, manchmal muss man es abwägen. Also das heißt, der interne Beratungsaufwand wird da von Runde zu Runde mehr. Und wenn sich's dann ganz zuspitzt, dann ist es tatsächlich so, dass ich dann auch ganz offiziell mal in ein Vier-Augen-Gespräch mit meinem Gegenüber gehe und sage, jetzt aber ganz ehrlich, wenn er da jetzt nicht springt, dann werden wir gar nicht anders können, wie das Scheitern erklären. Ich erwarte jetzt mal, dass jetzt ein konkreter Vorschlag kommt. Also es gibt dann sozusagen auch immer wieder die Gespräche in unterschiedliche Größen. Was es nicht gibt, und wie gesagt, ich bin jetzt seit fast 40 Jahren in unterschiedlichen Verantwortungen dabei, seit weit über 30 Jahren auch in der Tarif- und Verhandlungskommission, diesen Klassiker, am Schluss stehen die beiden Verhandlungsführer auf der Toilette und sagen, und was machen wir jetzt? Machen wir jetzt 3 oder 5 oder 7%? Also ich habe das bisher, ich hab's bisher noch nicht erlebt. Und deshalb, das ist dann tatsächlich schon auch sehr, sehr ernsthaft, dass man, wie gesagt, auch mal unter 4 Augen Lösungsansätze sondiert. Das gehört dazu, das geht auch gar nicht anders. Aber auch diese sind immer rückgekoppelt mit den Gremien. Diese sind auch immer mal durchdiskutiert, in welche Richtung könnte man es gehen. So zumindest habe ich das gemacht, so habe ich das auch immer erlebt und so werde ich das auch weiter tun.
Du hast gesagt, die Gruppen sind am Anfang groß, werden dann immer kleiner. Es sind aber immer die Big Player mit dabei.
Ja, natürlich. Ich sage es mal, ohne die geht's nicht. Wobei.
Oder gibt es quasi analog quasi zu dem etwas vielleicht dem breiter bekannten oder dem breiteren Publikum bekannteren Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene, gibt es Arbeitskreise, die sich irgendwie noch separat treffen oder sowas? Oder gibt es wirklich nur die Verhandlungen, wo dann auch du dabei bist als Verhandlungsführer und dein Konterpart von Südwestmetall?
Also zunächst mal ist es so, dass es immer mal wieder Tarifrunden gibt, wo wir mit solchen Expertenrunden, Expertenkommissionen Themen vorbearbeiten für die Verhandlungen. Je nachdem, wie komplex so eine Tarifrunde ist, braucht es das auch. Das sehe ich in einer reinen Entgeltrunde, wie wir sie dieses Jahr haben, erstmal nicht. Da findet das alles auf dem offiziellen Verhandlungspaket statt. Dass die Runden kleiner werden, hat eher was damit zu tun, dass wenn da mal nur 6 Leute oder nur mal 8 Leute im Raum sind, dass man dann tatsächlich auch mal Dinge aussprechen kann und sagen, ich mache jetzt mal einen unabgestimmten Vorschlag. Wie würdet denn ihr darauf reagieren? Ja, und dann kann man so einen unabgestimmten Vorschlag auch tatsächlich wieder zurückziehen und zu sagen, okay, das geht nicht. Oder man sagt, wenn mich meine Kollegen jetzt dafür verprügeln, ich versuche jetzt trotzdem mal irgendwie dahin zu kommen. Also mal verhandeln heißt ja tatsächlich, sich aufeinander zuzubewegen und zu überlegen, was hat er gegenüber gesagt und wo kann man denn auch eine Lösung finden. Es gibt kein Diktat, das geht nicht, sondern es geht tatsächlich am Ende darum, auszuloten. Und jetzt ist eines ganz wichtig. Ja, natürlich spielen bei uns die großen Firmen, Mercedes-Benz Group, Daimler Truck, Bosch, ZF und so weiter und so fort, eine ganz, ganz wichtige Rolle, das ist gar keine Frage. Aber die Breite der Firmen, der Mitgliedsfirmen, des Arbeitgeberverbands und wo auch die Breite unserer Mitglieder sind, deckt natürlich von Maschinenbau über Fahrzeugbau, über Zulieferei, über Medizintechnik und über Elektrowerkzeuge. Jetzt habe ich natürlich 1000 überhaupt nicht benannt, eine ganz große Breite ab. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass nicht nur die 2, 3 da mitmischen, sondern dass auch die Breite tatsächlich abgebildet ist. Das braucht man spätestens dann, wenn man in der Debatte zu einem Ergebnis eben auf beide Seiten mit seinen Gremien darüber redet, was geht und was geht nicht. Und das, was vielleicht in dem einen Großbetrieb geht, heißt noch lange nicht, dass das auch in der Breite geht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit die Kunst, dass die Verhandlungen nicht nur am Verhandlungstisch selber stattfinden, sondern eben auch auf jeder Seite im Aushandlungsprozess dahinter. Und das macht so eine Tarifverhandlung so hochkomplex, weil man natürlich immer als Verhandlungsführer im Hinterkopf hat, okay, gut, wenn wir jetzt über diesen Vorschlag reden und ich mir jetzt vorstellen könnte, dass man so machen könnte, was bedeutet es für die, für die, für die, für die, für die? Würden die das mitgehen könnten? Wie würden die das beurteilen? Und dann hat man da schon mal aus Erfahrung eine eigene Vorstellung. Aber letztendlich muss ich die Kolleginnen und Kollegen dann auch selber fragen, Alternativen aufzeigen. Und dann kommt man so letztendlich auch zum Ergebnis. Es ist schon ein sehr mühevolles, ich sage das aber auch ganz deutlich, ein total interessantes, spannendes Geschäft und ich freue mich total, das in dieser Tarifrunde wieder machen zu dürfen.
Kann man sagen, man merkt ja auch deine Leidenschaft für sowas. Kann man sagen, jede Tarifrunde ist anders? Oder natürlich gibt es die eine oder andere Parallele, aber so wie du das schilderst und so weiter, gibt es so viele Unwägbarkeiten, so viele Möglichkeiten, wie es in andere Richtungen sich auch drehen kann, dass es wahrscheinlich immer sehr speziell ist, so eine Tarifbewegung.
Es gibt natürlich, wenn man am Ende einer Tarifrunde zurückguckt, dann stellt man fest, die war doch jetzt ganz, ganz ähnlich wie die, was weiß ich was, vorvorletzte. Sowas stellt man schon fest. Ich gehe da immer rein, wie ich auch als Sportler, ich bin jetzt kein Fußballer, sondern ich habe viele, viele Jahre Handball gespielt. Man geht aufs Spielfeld, man kennt den Gegner, man weiß, welche Spielzüge er spielt, man weiß, wie er abwehrt und was weiß ich was. Aber trotzdem ist jedes Spiel sozusagen hat seinen eigenen Charakter, hat seine eigenen Randbedingungen. Jetzt ist Tarifrunde kein Spiel, aber die Analogie zum Sport ist da nicht ganz falsch. Und ich gehe zu Beginn immer rein und denke, okay, jetzt alles, was du bisher weißt, nicht einfach darauf übertragen, sondern tatsächlich genau gucken, was passiert und dann ganz genau reagieren und dann ganz genau die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt setzen. Ja, und da darf es keine Automatismen, da darf es keine, das macht man halt, weil man es immer so gemacht hat, sondern das braucht schon auch die Flexibilität, auf die komplett veränderte Anforderungen auch komplett so reagieren zu können.
Und wo wir jetzt schon bei Sportanalogien sind, deinen ersten Sommertarifbrief, den beschließt du quasi mit dem Ausblick auf ein Thema, wo du sagst, nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde. Was bedeutet das für dich persönlich? Gehst du nach deiner Tarifverhandlung quasi sofort wieder in den Angriffsmodus und bereitest schon die nächste Runde vor? Oder was genau können wir uns darunter vorstellen?
Ja, dieser Spruch von Sepp Herberger, den haben wir mal vor ein paar Jahren tatsächlich genommen, um unmittelbar nach einer Tarifrunde uns auf die nächste vorzubereiten. Das wird in der Tarifrunde auch der Fall sein, allerdings mit einem etwas anderen Blick. Wir haben mit der Frage Tarif 2030 Baden-Württemberg ja versucht, mal diese großen strategischen Themen fürs nächste Jahrzehnt aufzulegen. Und da wissen wir zumindest zwei Themen, die jetzt schon sehr akut sind. Nämlich einmal diese Frage betriebliche Altersversorgung durch Tarifvertrag. Da haben wir ja schon ganz, ganz viel vorgearbeitet. Und das zweite große Thema ist die Überarbeitung des Entgeltrahmentarifvertrags. Also das heißt, wir machen uns dann jetzt nicht gleich wieder Gedanken über die nächste Entgelttarifrunde. Aber sobald das die Entgelttarifrunde über die Bühne ist, werden wir die beiden Themen intensiv weiter bearbeiten. Da gilt dann tatsächlich nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde. Und das, da ist man auch gut beraten, 365 Tage im Jahr Tarif zu machen, Tarifverträge, Tarifpolitik, das ist sozusagen das Wichtigste, was wir als IG Metall für unsere Mitglieder zu bieten haben. Wir haben viel mehr zu bieten auf der betrieblichen Ebene. Das ist sozusagen unsere S-Klasse und folglich werden wir auch die jeden Tag immer wieder versuchen, ein Stück besser zu machen, versuchen jeden Tag im Interesse unserer Mitglieder auch nach vorne zu bringen und deshalb wird nicht nur diese Tarifrunde eine hochspannende Geschichte, sondern auch alles, was danach kommt.
Flammendes Plädoyer für Tarifverträge und Tarifpolitik. Ich glaube, ein besseres Schlusswort kann man sich für heute gar nicht denken. Danke, Roman. Die Themen, die du angesprochen hast, BAV und auch Entgeltrahmenvertrag, wird man ja auch in weiteren Podcasts auch noch weiter wahrscheinlich noch mal vertieft hören. Dir, Roman, vielen Dank und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen einen Einblick in so einen Ablauf einer Tarifbewegung geben, was da auch vielleicht kleine Fallhöhen sein können. Und ja, ich hoffe, dass wir beide vielleicht immer auch weiterhin zu dieser Tarifrunde einen kleinen Mini-Podcast aufnehmen werden. Wahrscheinlich nicht so lang wie heute, aber vielleicht kurz knackig den Leuten auch mal sagen, wie ist der Stand der Verhandlungen, wie geht's weiter. Und darauf freue ich mich.
Das machen wir auf jeden Fall. Dankeschön.